Willkommen bei deiner Wissensquelle Nummer 1, wenn es ums Thema Cashflow geht und vor allem um positiven Cashflow, den wir hier auch Curry nennen. Das Ganze kommt vom Wort Recurring Revenue, daher kommt auch unser Firmenname Currly und so sind wir auch zur Cashflow Conference und zum Cashflow Conference Podcast gekommen, der tatsächlich sogar ein Vorläufer war, um über Immobilien, Aktien, ETFs, Fonds, Unternehmen und Unternehmertum, Startups, Events, Weiterbildung, all diese Themen zu sprechen und alles, was du eben brauchst, um irgendwie mit Geld klarzukommen, erfolgreich zu verwalten und vielleicht auch Vermögen aufzubauen. Und unser Ziel hier ist es, dass alle von uns passive Einnahmen generieren oder genug Curry, um davon leben zu können langfristig. Und gerade das Thema Unternehmen, Unternehmertum, Startup auch und auch Immobilien, haben wir heute einen Gast bei uns, der heißt Kevin Töttmann. Kevin, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
Das freut uns auch sehr. Und er hat eine ganz spannende Reise hinter sich und da wollen wir heute mal drüber sprechen. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein. Wir zwei haben uns ja kennengelernt in Dubai beim lieben Daniel Garofoli, als wir beide auf einer seiner, wie sollen wir es nennen, Masterminds waren
Ja.
oder sowas. Ich weiß nicht, wie er das nennt. Auf jeden Fall waren wir dort, wir haben uns da kennengelernt und haben festgestellt, wir haben doch die ein oder andere Überschneidung und so kamen wir zusammen. Das ist unser Link quasi. Und da hattest du mir schon viel von dir erzählt. Das wissen jetzt die anderen aber noch nicht. Deswegen vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, wer du bist, was deine Lieblingsfarbe ist, was du uns so erzählen möchtest, so als kleines, kurzes Intro.
Gerne. Also ich glaube, er nennt es tatsächlich Investoren-Workshop, aber Mastermind gefällt mir auch ganz gut. Ja, ich bin 33 Jahre alt, ich komme gebürtig aus Langenfeld im Rheinland, nahe Düsseldorf, wohne jetzt mittlerweile in Mülheim an der Ruhr. Also ich sag mal, der Punkt hat sich um ein paar Kilometer verschoben, aber im Großen und Ganzen ist das Einzugsgebiet weiterhin NRW. Und ich bin Unternehmer, ich habe seit 3 Jahren Anteile und beziehungsweise das Unternehmen Solipak. Mit der Solipak sind wir im Verpackungsmittelbereich für Obst und Gemüse tätig. Und da male ich gedanklich mal ganz gerne das Bild, versetze ich einmal in den Supermarkt, nimm ein Netz in die Hand mit Zwiebeln oder mit Zitronen oder Orangen oder was auch immer. Das ganz plakative, das bunte Netz, das handeln wir. Und dann hat das Netz ja in der Regel oben und unten noch zwei Metallclips. Und in 6 von 10 Fällen kommen diese Metallclips bei uns aus der Produktion und das Ganze weltweit. Um das Ganze abzurunden, haben wir dann noch Druckmaschinen, um die Etiketten zu produzieren, die oben und unten dran kommen. Und das deckt so ziemlich genau alles ab, was wir hier bei der Solipak aktuell tun und möchten uns da in Zukunft aber auch erweitern. Deswegen bin ich vor, ja, 4,5 Jahren angetreten, als es darum ging und die Frage auf den Tisch kam, kannst du dir vorstellen, das Unternehmen zu übernehmen? Ja, konnte ich mir vorstellen, weil ich damals schon diese entsprechende Vision hatte. Ja, und Lieblingsfarbe, im Grunde gibt es das gar nicht. Beige und Schwarz. Wobei Schwarz keine Farbe ist im klassischen Sinne.
Gute Farben passt zu unserem Thema, über das wir nachher noch sprechen, was quasi die neueste Errungenschaft deiner unternehmerischen Tätigkeit ist. Aber nochmal kurz einen Schritt zurück. Wie bist du erstmal zu Solipak gekommen? Was war dein beruflicher Werdegang?
Der berufliche Werdegang fing nach dem Abitur an als Bankkaufmann. Und das bei einer Zentralbank für die Volks- und Raiffeisenbanken in Düsseldorf. Und die Berufsschule war in Münster. Ich bin dann gegen Ende der Ausbildung nach Münster gezogen und habe da meine Ausbildung zu Ende gemacht, habe ein bisschen da gearbeitet und dann quasi das Interesse bekundet, da gerne in den Firmenkundenbereich zu gehen, wo es dann hieß, ja, kannst du machen, aber mindestens 8 bis 12 Jahre Kreditausbildung noch hinterher. Ja, mit gerade Anfang 20 sind 8 bis 12 Jahre natürlich ein Zeitraum, der so gar nicht zu überschauen ist. Habe ich gesagt, nee, das passt mir nicht. Dann würde ich jetzt kündigen und gehe ins Studium. Und damals war die Zeit noch nicht so, dass man gesagt hat, man versucht, Mitarbeiter auf Teufel komm raus zu halten. Also hatte ich die Möglichkeit, ins Studium zu gehen und bin dann Ende 2000, nein, gar nicht, Anfang 2016 war es, habe ich einen Anruf bekommen hier vom Unternehmen, ob ich nicht zum Praktikum kommen wollen würde und noch Semesterferien hätte. Hatte ich und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mir das an, weil in viele Betriebe reinzuschauen, hilft am Ende des Tages auch viel, zumindest mal auszuschließen, was man nicht haben möchte. Und dann kam es hier so weit, dass zu dem Zeitpunkt am alten Standort noch diverse Bauarbeiten im Umkreis waren, was für uns den Nachteil hatte, dass die Versorgung nicht mehr gegeben war, dass die 40 Tonner nicht mehr hätten anliefern können. Und da hat der damalige Eigentümer gesagt, naja, schau mal bitte, ob du irgendwo in der Nähe Hallen findest, entweder zum Kauf oder zur Miete. Und so bin ich losgegangen, habe mich umgeschaut, habe nichts Passendes gefunden, aber was ich gefunden habe, ist ein Baugrundstück. Und das habe ich dann angetragen.
Wie alt warst du da?
Da war ich, jetzt lass mich kurz einmal rechnen, 25. Mhm. Noch gar nicht, 24. Und habe das dann angetragen, vorgestellt, habe Architekten gesucht. Und als das alles so fix war und wir die ersten Entwürfe hatten, hat sich dann der Eigentümer entschieden, na komm, wir ziehen das jetzt durch, wir bauen. Mhm. Und das war dann für die nächsten, ja, 2 Jahre meine Tätigkeit. Erstmal noch als Vollzeitstudent immer alle 3-4 Wochen bei den Architektenterminen dabei zu sein. Darüber habe ich meine Projektarbeit geschrieben. Als ich dann Ende 2017 quasi im letzten Semester war, das Studium sich dem Ende zuneigte und ich dann auch aus persönlichen Gründen wieder zurück ins Rheinland gekommen bin, konnte ich mich dann als Werkstudent der Tätigkeit voll widmen und habe dann den ganzen Neubau begleitet, Handwerker koordiniert, Architektentermine vor Ort auch wahrgenommen und so der Geschäftsführung den Rücken freigehalten, dass sie sich aufs Tagesgeschäft konzentrieren konnten und ich mich hier um die Halle. Mhm. Hat heute für mich enorme Vorteile. Ich weiß ungefähr, wo jedes Kabel langläuft. Ich kenne die Haustechnik. Das macht es in manchen Dingen doch deutlich einfacher.
Wie groß ist die Halle, die ihr dann da gebaut habt?
Die Halle hat eine Grundfläche von rund 1600 Quadratmetern.
Cool. Ist es dein erster Touchpoint mit Immobilien gewesen?
Ja.
Das heißt, dein erstes Projekt war eine 1600 Quadratmeter Halle, die du gebaut hast?
Richtig, ja.
Entspannt, auch guter Start. Der eine nimmt eine Einzimmerwohnung, der andere sagt, ich bin risikofreudig, ich nehme ein Mehrfamilienhaus und du sagst, ich baue eine Halle.
Ja, das finde ich gut. Hat mega Spaß gemacht, weil war super. Wir haben halt hier mit echt einem guten Architekten zusammengearbeitet, der sich künstlerisch austoben konnte in vielen Dingen. Wir haben verschiedene Schwierigkeiten hier gehabt, zum Beispiel, wenn man auf das Gebäude drauf schaut, haben wir 2 abgerundete Ecken an der Front, was gar nicht mal so einfach darzustellen war. Also zu bauen, ja, Holzrahmenbau, beziehungsweise gemauert, das geht. Aber die Bleche, die drumherum kommen, die sind alle handgekantet, also ganz feine Profile. Und die Fensterbänke vor allem, die sind schon fertig montiert gekommen. Und da eine Rundung reinzubekommen, das war überhaupt nicht so einfach.
Für alle, die den Podcast hören, geht gerne mal auf solipark.de mit solipac.de geschrieben. Ich bin nämlich gerade auf der Page und habe mich gerade gefragt, was redet der da von Fenstern? Dann habe ich 2-mal weitergeklickt und dann kamen die Fenster. Ja. Da könnt ihr das gute Stück mal anschauen und begutachten, ob das erste Projekt, das der Kevin da gebaut hat, in Ordnung ist. Also ich finde es echt ein wirklich schönes Firmengebäude, muss ich sagen. Richtig geil für ein Start-Project. So.
Absolut.
Respekt. Komplett,
ja. Ja, und so war ich dann bei der Solipark und irgendwann ist ja auch der längste Neubau abgeschlossen, hoffentlich. Mhm. Und so war es bei uns dann auch. Wir sind Anfang 2019 eingezogen und quasi, würde ich jetzt mal sagen, war ich arbeitslos. durfte dann aber als, ja, wie würde man es heute sagen, Assistenz der Geschäftsführung, würde ich sagen, oder kaufmännischer Angestellter weitermachen. Das war dann alles. Das war Einkauf, das war Vertrieb, das war Marketing, das war aber auch Reisekoordination, Messekoordination, was auch immer.
Also einfach alles gemacht.
Einfach alles gemacht, genau. Mhm. Überall da, wo ich lernen konnte, durfte ich lernen. Ich habe mir unsere Produktion angeguckt, habe da viele Stunden verbracht. Und dann kam Corona und Ende 2020 war es. Eigentlich sollte ich einen neuen Dienstwagen bekommen.
Ja.
Und dann kam das Gespräch oder die Anforderung, bleib mal bitte an einem Freitag länger, es darf keiner mitbekommen und wir hätten da ein bisschen was zu besprechen. Und ich dachte, naja gut, okay, wie gesagt, gerade eigentlich neuer Dienstwagen steht an. Zweiter Punkt war,
bevor du weiterredest, ich glaube, wir kommen jetzt an eine wesentliche Stelle für viele Zuhörer. Es ist ja so, dass viele von dem, was vielleicht jetzt aus deinem Mund kommt, träumen. Und lass uns nachher gerne auch mal darüber sprechen, warum das überhaupt dazu kam. Aber feel free. Absolut. Was passiert am Freitagnachmittag, wo keiner mehr da war, weil alle Arbeiter und Mitarbeiterinnen und was auch alles so da war, schon sich die Hefeweizen reingezogen haben.
Ja, absolut. Für mich gab es damals im Kopf so Gedanken wie, ja gut, jetzt wird dir nahegelegt, dir einen anderen Job zu suchen, weil am Ende des Tages ist Corona, es ist super ungewiss. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt angefangen, mich mit dem Thema Immobilieninvestments zu beschäftigen.
Da kommen wir nachher noch drauf.
Gerne. Und dann kam tatsächlich so relativ schnell der Inhalt, ja, wir hören auf und wir suchen Nachfolger. Kannst du dir vorstellen, das Unternehmen zu übernehmen?
Alter, zu dem Zeitpunkt, als du die Message Freitagnachmittag reingedrückt gekriegt hast?
27.
Berufserfahrung in Jahren dann so 7, 8? Mit Ausbildung?
Ja, mit Ausbildung 7, 8.
Jemals den Plan gehabt, Unternehmer zu werden?
Ja.
Und also hattest du mal den Gedanken, dass das so kommen könnte, oder hast du gedacht, ja, ich bin jetzt hier, lerne ein bisschen, dann mache ich mein eigenes Ding?
Also ich hatte schon mal die Gedanken und Hoffnungen, dass es so kommen könnte. Mhm. Aber eher, ehrlicherweise hat es jetzt eher dann so auf, ich weiß nicht, 5-10% Unternehmensanteile mal erstreckt, die ersten Gedanken, weil eben genau das war das. Ich war noch recht jung. Und auch die Verkäufer hatten jetzt bis dato keine Anzeichen gezeigt, dass sie aufhören wollten.
Ja.
Und das war dann doch überraschend, ja.
Wie alt waren die?
Die waren zu dem Zeitpunkt Ende 50. Beziehungsweise der eine Verkäufer war sogar noch Mitte 50.
Und die Situation der Firma, war die gut oder?
Absolut. Komplett.
So, also klarer Deal, du wusstest es, weil du hast alles gesehen, du konntest es einschätzen.
Ja, zu dem Zeitpunkt kannte ich noch keine Zahlen. Mhm. Aber ich wusste, dass wir sehr konservativ in vielen Dingen sind.
Viel Cash, profitable Margen.
Absolut, genau, das war es halt. Dass wir profitabel sind, dass wir kein Fremdkapital drin haben, dass wir
Habt ihr gar kein Fremdkapital drin?
Nee.
Also nicht mal für das Gebäude?
Nee, weil das Gebäude gehört dem Verkäufer privat.
Okay, ja, also das würde ich auch so strukturieren.
Genau, würde ich auch machen.
Irgendwann gibt das auch her.
Deswegen so, und darum warte ich drauf.
Ja. Ja. Das Angebot kommt irgendwann.
Ja, bestimmt.
Brauchst du, glaube ich, gar nichts machen. Außer Miete zahlen, rechtzeitig.
Das mache ich.
Ja. Ja, mega spannend. Und dann wurde dir quasi angeboten, das Unternehmen komplett zu übernehmen oder teilweise? Oder was war die Idee?
Nee, die Idee war tatsächlich, eine interne Lösung zu suchen und nicht extern über an zum Beispiel Marktbegleiter zu verkaufen. Mhm. Und aber auch sofort alle Anteile zu veräußern.
Okay, interessant.
Es gab nochmal zwischendurch die Gedankenspiele, dass einer der Verkäufer gegebenenfalls noch Anteile behält. Mhm. Sollte das mit der Finanzierung irgendwie Schwierigkeiten geben. Aber der Hauptanteilseigner, er wollte dann schon raus, weil er gesagt hat, naja, irgendwie noch angestellt als Geschäftsführer arbeiten oder so, da hätte er kein Interesse dran. Ja. Das ist das Unternehmen, was sein Vater aufgebaut hat. Mhm. Wenn er geht, dann halt auch ganz.
So, ja, verständlich.
So ganz geht man nie, zumal er ist noch unser Vermieter. Mhm. Ja, besteht halt regelmäßiger so Kontakt auf jeden Fall.
Stiller Berater sozusagen.
Quasi familiär verbunden, von daher, ja.
So, jetzt hatten wir eine kleine Pause, glaube ich.
Mhm, ich glaube auch.
Ja, macht nichts. Das macht gar nichts. Ist er quasi noch ein stiller Berater bei euch sozusagen, dass du ihn hier und da auch mal konsultierst, oder bist du wirklich on your own jetzt?
Er hatte noch einen Beratervertrag. Ich mache viele Dinge eigentlich selber. Mhm. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich aber jederzeit darauf zurückgreifen. Also auch ohne Beratervertrag.
Ja, ja. Ja gut, ist immer noch ein Lebenswerk irgendwo wahrscheinlich für die Person.
Ist es.
Und wie sah das dann nachher konkret aus? Also wie habt ihr euch geeinigt? Du hast das Ding abgekauft, du hast Verkäuferdarlehen gekriegt, du hast es finanziert, du hast gesagt, die haben gesagt, hier, ich schenke es dir.
Ne, letztere Option leider nicht. Das wäre natürlich super gewesen, aber schade, ja, absolut. Das wäre für den Cashflow das Beste gewesen.
Durchaus, ja.
Nein, also wir haben da letzten Endes zuallererst das Gespräch mit unserer langjährigen Hausbank gesucht, die es am langen Ende nicht gemacht hat. Weil ich glaube, da gab es einmal den Punkt, dass es sehr herausfordernd war vom Engagement, dass es die Bank gegebenenfalls ein bisschen überfordert hätte, dass es aber auch den Berater überfordert hat. Wie sich nämlich bei den Gesprächen herausstellte, war er so kurz vor Wechsel des Unternehmens. Und ich sag mal, das Engagement, wenn man einmal gekündigt hat, für den alten Arbeitgeber noch 100% zu geben, ist ja in der Regel eher nicht ganz so hoch, zumal er dann das Bankhaus gewechselt hat.
Ja.
Und in dem neuen Bankhaus letzten Endes genau das Gleiche gemacht hat und uns da auch Angebote gemacht hat. Und so kam es, dass wir auf Empfehlung des Steuerberaters dann bei einer anderen Bank waren, die, sagen wir, alleine von der Bilanzsumme her, ich glaube, 5 bis 8 Mal so groß war. Also da schon mal ein deutlicher Unterschied war. Entsprechend auch Transaktionen dieser Art schon häufiger durchgeführt wurden. Ja, und dann haben wir das Ganze strukturiert. Du hast angesprochen, Verkäuferdarlehen war ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Ursprünglich war nämlich der Gedanke, der Verkäufer ohne Verkäuferdarlehen durchzugehen.
Mhm.
Da hat die Bank relativ schnell signalisiert, und das haben im Übrigen auch alle Banken signalisiert, das wird nicht funktionieren, sondern das ist jetzt mal vom Gedanken Haftungsrisiko abgesehen, einfach auch ein Vertrauensbeweis, dass die Verkäufer weiterhin an das Unternehmen glauben, dass sie aber auch an mich als Übernehmer glauben. Und von daher war Verkäuferdarlehen nicht nur gern gesehen, sondern auch einfach
notwendige
Pflicht, eine Pflicht, genau. Und das haben wir strukturiert in Höhe von 20%.
Mhm.
Und die anderen 80% sind dann als NRW-Bankdarlehen.
Cool.
Ja.
Und schwuppsdiwupps hattest du ein Unternehmen.
Und so schnell würde ich da jetzt mal in Anführungsstriche setzen, hatte ich das Unternehmen, weil der ganze Prozess hat dann tatsächlich 1,5 bis 1,75 Jahre gedauert. Also vom ersten Gespräch im Oktober, November bis dann tatsächlich das Geld geflossen ist. Das war im Juli 2022 oder August 2022, hat es dann schon auch gedauert und mehrere Schleifen genommen.
Mega abgefahren. Und seitdem bist du quasi da am Zepter und führst den ganzen Laden.
Genau.
Konntest du Umsatz schon hochfahren?
Ja. Ja.
Deutlich?
Gesund. Gesund würde ich sagen, ja. Mhm. Ja. 10-15%.
Ja gut, aber das ist ja auch ordentlich.
Ja, es ist halt vor allem bei einem traditionellen Betrieb, glaube ich, gar nicht ganz so einfach.
Nee, das denke ich auch. Ja, es ist nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt in der Startup-Welt oder so rumwühlst.
Ja.
Aber bei einem, in Anführungszeichen, Old Economy Business Model, was ich übrigens fast die coolsten finde, aus persönlicher Sichtweise zumindest, ist es natürlich nicht so einfach, ja. Du hast ja schon gesagt, was ihr macht. Und als wir uns da in Dubai kennengelernt haben, habe ich gefragt, was du eigentlich in Dubai machst. Und dann hast du mir erzählt, dass du drüber nachdenkst, ein bisschen zu expandieren in diesen Wirtschaftsraum.
Ja.
Vielleicht erzählst du mal da noch ein, zwei Geschichten dazu, wo du da gerade stehst und was deine aktuelle Situation ist.
Super. Also die aktuelle Situation ist im Vergleich zu unserem Kennenlernen, dass wir jetzt unsere License bekommen haben.
Cool.
Dass wir jetzt quasi...
Vielleicht für alle Zuhörer, die sich nicht so gut auskennen in Dubai, braucht man für jede Tätigkeit eine besondere Lizenz. Handel, keine Ahnung, Massage, was weiß ich. Und ihr habt offensichtlich dann eine Lizenz für... Was genau ist es dann?
Für den Handel und die Herstellung von Verpackungsmaterialien.
Ah ja, okay.
Und Kartonagen, also da gibt es quasi drei Aktivitäten, die wir in unserer Lizenz drin haben. Das Ganze war dann doch auch noch mal ein bisschen herausfordernder als ursprünglich gedacht, weil wir mit unserem Business-Zweig und dann auch noch als Mainland-Company quasi eine Industrielizenz brauchen. Und eine Industrielizenz ist etwas umfangreicher. Du brauchst dafür ein Lagerhaus. Das geht nicht mal eben hier mit einem Shared Desk oder sowas, so wie bei, weiß ich nicht, bei einer Freezone oder bei einer Marketing Mainland, sondern du brauchst da schon dann ein Lager, was dahinter steht. Und das alles in die Wege zu leiten, das hat dann einen Moment gedauert.
Mhm.
Aber am Ende haben wir jetzt unsere Lizenz bekommen vor 2 Wochen und können jetzt da starten.
Genau. Cool. Und, das heißt, ihr habt da auch schon ein Lagerhaus und ihr werdet da auch eine Produktion eröffnen.
Ob wir da eine Produktion eröffnen, das kann ich Stand jetzt noch nicht sagen.
Mhm.
Der Gedanke ist auf jeden Fall so, dass wir das machen wollen. Das macht auch durchaus Sinn. Ich möchte das Ganze aber mal sehr gesund starten und sagen, wir fangen jetzt mal an mit einem Handel.
Ja.
Wir schauen uns das über einen gewissen Zeitraum an. Wie entwickelt sich dieser Handel? Und dann, wie sind auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt in, weiß ich nicht, 15 bis 24 Monaten, wie sind da die Rahmenbedingungen einer Produktionserweiterung? Oder sagt man, okay, das hat vielleicht mehr Sinn, dass man die Produktion sofort im Mittleren Osten erweitert.
Und verkauft ihr in, das ist ja jetzt in Dubai, verkauft ihr da quasi eure Produkte von hier oder handelt ihr Material von quasi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten?
wir werden das voraussichtlich von vor Ort aus handeln. Also von hier aus, das ist, glaube ich, da kulturell einfach bedingt, dass man gerne den Ansprechpartner vor Ort hat. Man kennt den Ansprechpartner, möchte den kennen. Das ist vergleichbar mit den USA, wo das Geschäft von Deutschland aus auch schwer möglich ist.
Ja, nee, aber die Frage, produziert ihr das Zeug hier in Deutschland und verschifft es?
Ja.
Also, okay. Genau. Also ihr verkauft schon eigene Ware?
Ja.
Okay, ja, spannend. Sehr spannend. Und da, wo wir in Dubai waren, da ging es ja auch ein bisschen um Immobilien. Du machst ja auch ein paar Immobilien. Was ist denn dein Immobilien-Ding, was du in Deutschland machst? Also was machst du da so?
Aktuell ist es eher die Buy-and-Hold-Strategie, also klassisch für den Bestand. Was ich jetzt aber ganz gerne in diesem Jahr wieder aufnehmen möchte, ist den gewerblichen Grundstückshandel Fix and Flip, weil das einfach Spaß macht.
Und weil natürlich du einfach viel zu tun hast, oder?
Bitte?
Weil du einfach viel zu wenig zu tun hast.
Absolut. Mein Tag hat 24 Stunden und ich bin halt vielleicht nur 18 davon ausgelastet. Das
ja, eben.
Ist schlecht. Das ist blöd.
Ja. Das heißt, du hast aber schon ein paar Immobilien gekauft.
Ja. Und also ich habe angefangen in 2019 damit, mit meiner Partnerin zusammen, eine klassisch, wie du es eben mal angesprochen hattest, eine Eigentumswohnung zu kaufen, zu vermieten. Und das war so langweilig. Wir haben nie was gehört von den Mietern, die haben immer pünktlich überwiesen, dass wir dann gesagt haben, naja, dann kaufen wir noch was. Und dann das Thema Fix und Flip mal angeschaut, viel YouTube-Videos geguckt und dann irgendwann gesagt, hey, komm, jetzt einfach mal versuchen, mit der Bank sprechen. Hab damals einen sehr geilen Deal bekommen. Hab ein Jahresdarlehen bekommen zu, ich glaube, 1,1% Zinsen.
Schadet nicht.
Ohne auch nur einen Cent Eigenkapital einbringen zu müssen. Und das war natürlich dann ganz geil.
Das waren schöne Zeiten. Und dann kamen die 6,8% variabel hoch.
Genau. Und das war auch der Moment, um transparent zu sein, wo das Thema Fix und Flip bei uns in der Gegend echt stagniert ist.
Ja, deutschlandweit.
Genau, die Objekte einfach kleben geblieben sind. Wir haben das dann umstrukturiert, wir haben dann die Objekte untervermietet oder vermietet, so dass wir zumindest mal nichts drauflegen.
Quasi als Sicherheitsfunktion, ja. Wir haben auch immer so angekauft, dass wir sagen könnten, hey, wenn wir es nicht handeln können, dann behalten wir es ertragreich. Ja,
richtig.
Genau. Ja, also sehr smart.
Mit Verlust abstoßen, weiß ich nicht, bin ich kein Freund von. Da vermiete ich lieber.
Bin ich kein Freund von, wobei ich sagen muss, ich habe was Interessantes gehört, als ich in Amerika war, letztes Jahr, dann gesagt, hey, ihr dummen Deutschen, ihr habt eure Müllobjekte noch, wir haben die letztes Jahr schon verkauft und wir machen jetzt schon wieder Gewinne, während ihr versucht, eure Verluste irgendwie nicht zu realisieren. Dann habe ich gesagt, smart, eigentlich ist das schnell, the first cut is the cheapest, eine meiner Lieblingsbörsenweisheiten, stimmt da halt auch realistischerweise. Also wir tragen auch noch ein paar Projekte mit uns rum, die nicht verkauft werden konnten, weil sie dann nicht mehr so funktioniert haben wie vorher, die für uns im Bestand allerdings funktionieren. Nichtsdestotrotz hätten wir lieber da ein paar Gewinne realisiert, wäre auch in siebenstelliger Größenordnung in der Gewinnzone gewesen. Aber ja, geht halt dann auch irgendwann nicht mehr. Wobei wir hätten schon auch mal einen Cut machen können, sagen, okay, wir haben jetzt Verlust, hätten wir keinen gemacht, wir haben hier nichts verdient. Halt ein bisschen Geld getauscht.
Ja. So. Ja.
Jetzt auf die Cashflow Conference bezogen. Ich meine, spannend, dass du auch einen Immobilienhintergrund hast. Das finden alle immer, glaube ich, ganz gut. Das ist ein bisschen so das Schwerpunktthema, logischerweise, neben den ganzen anderen Themen. Aber ein Thema, was ich auch mal ganz wichtig finde, ist, was viele auch nicht so richtig verstehen, ist, dass Cashflow halt, klar, das ist die Immobilie, aber es ist häufig halt auch das Unternehmen, weil man kann auch ein Business haben, das total regelmäßige Cashflows produziert. Das kann auch total lapidar sein. Für den einen oder anderen war es vielleicht auch nicht logisch, dass man mit deinen Produkten, die du jetzt bei Solipack produzierst, ein Business machen kann. Da denkt wahrscheinlich auch niemand dran. Ist so einfach da im Supermarkt und ja, wird als selbstverständlich gesehen. Und jetzt hast du ja einen Schritt gemacht und hast noch ein neues Unternehmen gegründet.
Ja, absolut, genau.
Weil der Bizeps zu klein ist bei mir.
Genau, das war der Antritt. Ich habe gesagt, boah, pass mal auf, Tobi, irgendwann müssen wir da machen.
Siehst einfach nicht stabil aus, Bruder. Ja. Erzähl mal, was da, was es damit auf sich hat.
Ja, das war, ist tatsächlich ein Herzensprojekt. Das, meine Tätigkeit bei der Solipack hat mir erlaubt, einen Personal Trainer zu nehmen, der idealerweise auch direkt bei mir aus Mülheim kommt. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden und irgendwann auch der Austausch über das Geschäftliche, wo wir gesagt haben, naja, das ganze Thema rund um Supplements, rund um Nutrition, um Ways, das ist so riesig und gemessen an dem, was noch kommen wird in den nächsten Jahren, ist es eigentlich noch sehr klein. Wir wollen da halt gerne Teil von sein. Gepaart mit der eigenen Erfahrung von ihm, deutlich länger als von mir, dass die Whey, die am Markt sind, einfach nicht zwingend gut sind. Die sind tierisch süß, die Löslichkeit ist nicht so hervorragend, es sind viele Zuckerersatzprodukte drin. Long story short, wir wollten ein Whey entwickeln, was wir bedenkenlos unserer Großmutter empfehlen können, was wir bedenkenlos unseren Freunden empfehlen können. Und das Ganze soll bitte möglichst natürlich sein.
Ich finde deinen Blick darauf sehr spannend, weil aus meiner Perspektive, ich habe wenig Plan davon, ich hau mir das rein, was meine, was die Marissa mir quasi hinstellt.
Ja.
Wir müssen das mal austauschen durch Produkte von dir jetzt und mal starten und schauen, wie gut es ist auf die Vorbereitung zum nächsten Ironman. In meiner Wahrnehmung gibt es halt schon unendlich viele. Aber da hast du vielleicht eine andere Perspektive drauf, weil vielleicht auch es eine Marktdynamik gibt und Entwicklungen und Trends, die ich vielleicht als totaler Laie, also ich bin wirklich totaler Laie, nicht sehen kann.
Also es gibt, du hast absolut recht, super viele. Insbesondere halt natürlich die sehr, sehr großen ESN, Rocker, Moore, die einfach eine wahnsinnige Power am Markt haben. Mhm. Aber die sind halt auch extrem groß geworden und entsprechend ist die Flexibilität möglicherweise nicht ganz so gegeben. Ja. Und der Gesamtmarkt und das Interesse in Deutschland und in Europa, das dreht sich ja. Das geht ja immer mehr in Richtung gesunde Ernährung. Das geht immer mehr in das Bewusstsein, dass man vielleicht auch supplementiert, dass man sich mit der Gesundheit des Körpers an sich auseinandersetzt und nicht nur gegensteuert mit Medikamenten, wenn es dann quasi schon zu spät ist. Also von daher ist da noch viel, was einfach über die athletische Power, so nenne ich es mal, hinausgeht.
Ja, gerade dieser Gesundheitsaspekt ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen.
Ja.
Und auf der Cashflow Conference werden wir ja auch Proben davon haben.
Sehr gerne.
Und dich auch auf der Stage haben, wo du ein bisschen von deinem Weg berichtest und auch gerade von dem neuesten Business Case. Lass uns da gerne mal noch kurz ein bisschen einsteigen. Also du hast dann gesagt, hey geil, die Angebote auf dem Markt sind zwar okay, aber für den Use Case sehe ich auf jeden Fall hier noch eine Lücke. Ich glaube, es gibt's nicht. Lass mal halt selber machen.
Ja.
Und dann hast du gedacht, ja, da mache ich mal selber. Und dann hattest du es selber gemacht und dann hast du gedacht, so, wie mache ich es jetzt bekannt?
Ja. Ja, also das war genau. Von dem Schritt, jetzt mache ich mal selber, bis hin zu, jetzt habe ich das erste Muster. Mhm. Alleine das war halt schon ein Weg, weil für uns war ganz klar, es muss made in Germany sein.
Mhm. Kurze Zwischenfrage, wir müssen nicht über konkrete Namen reden, aber ist es bei den anderen üblich, dass made in Germany ist oder ist es eher unüblich?
Teils, teils.
Teils,
also,
teils.
Okay. Es gibt schon auch wirklich viele, die sagen made in Germany, aber du hast ja, das ist so ein bisschen europäische Gesetzgebung. Je nachdem, zu welchem Prozentsatz das in Deutschland gefertigt wird, darfst du es Made in Germany nennen.
Mhm. Und es kommt drauf an.
Genau, es kommt immer drauf an. Das ist ganz, ganz klassisch. Es kommt drauf an. Schöner Satz. Es gibt viele große Produzenten in Osteuropa, die günstiger herstellen. Und dann ist, weiß ich nicht, der letzte Verarbeitungsschritt, zum Beispiel das Abfüllen, das findet dann in Deutschland statt. Und dann ist es Made in Germany.
Okay.
Und, wir haben gesagt, nee, also,
total, ja.
Wir wollen 100% made in Germany. Ich brauche die Transparenz beim Hersteller. Ich muss, auch wenn es hart auf hart kommt, müssen wir auf Augenhöhe sprachlich auch argumentieren können.
Ja.
Und entsprechend möglicherweise auch einfach unter deutscher Rechtsprechung streiten können.
Ja, es ist sinnvoll, wenn der Gerichtsstand zumindest mal in der Bundesrepublik ist und nicht irgendwo, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wo die Ernährungsmittelbranche so ihre Sitze hat, aber vielleicht auch in Osteuropa oder so.
Ja, absolut, Polen, Tschechien.
Ja, das ist dann auf jeden Fall schwieriger, außer du sprichst es zufällig muttersprachlich.
Den Vorteil habe ich nicht, ne.
Ja, ich auch nicht, leider. Viele Sprachen ist immer gut. Okay, ja. Und jetzt, was ist dein Plan damit? Was passiert?
Der Plan ist, dass wir damit jetzt richtig durch die Decke gehen, dass wir, wenn es um weniger süße vegane Ways geht, der Ansprechpartner Nummer 1 werden und ja, im Markt quasi uns behaupten können.
Spannend. Und habt ihr, abgesehen davon, dass du natürlich jetzt auch ein bisschen in die Öffentlichkeit trittst und ein bisschen davon berichtest, was natürlich wieder Aufmerksamkeit schafft, konkrete Pläne, wie ihr das Ganze in den Markt bringt. Passiert es über, keine Ahnung, Stores, passiert es über eigenen Vertrieb, passiert es über Trainer, keine Ahnung. Gibt ja verschiedene Wege.
Genau, wir haben so eine Misch. So ein Mischmarketing, sage ich mal, Marketing-Mix. Mhm. Und zwar, klar, einmal Online-Only, Meta-Ads, wichtigste Vehikel. Mhm. Aber gleichzeitig wollen wir auch über verschiedene Sportkategorien reingehen. Wir haben zum Beispiel das große Glück, dass wir in Mülheim natürlich einen sehr erfolgreichen Hockey-Club haben, also Feldhockey. Mhm. Und einige der Kaderspieler auch aus der deutschen Nationalmannschaft, Olympiateilnehmer, unsere Brand repräsentieren, dass wir die schon gewinnen konnten. Das ist halt echt spannend. Und das Ganze weiten wir aus auf andere Sportarten, die zu unserer Marke passen. Zum Beispiel jetzt ist immer das klassische Fußballer-Werbegeschäft. Ja. Das wäre nicht unsere Marke, sondern die Marke ist halt Ästhetik, die ist wie soll ich sagen, Besonnenheit, das ist Wohlernähren irgendwo. Und ohne irgendeinem Fußballer nahe treten zu wollen, ich bin selber Fußballer, das ist halt einfach was anderes. Da ist viel, da ist einfach Leistung, da ist Athletik, da ist Power drin. Und bei uns ist es die Gesundheit, die damit einhergeht.
Spannend. Vielleicht sollte ich Nuju, vielleicht sollten wir auch mal erwähnen, wie es heißt übrigens. Nicht Nuju, Nuju.
Nuju, ja.
Für alle, die Bock haben, sich mal wieder veganes Eiweiß reinzuhauen, ohne tatsächlich Zucker und so drin. Vielleicht sollten wir mal ein Logo auf meine Triathlon-Shirts draufpressen.
Gerne, auf jeden Fall.
Das würde ja durchaus Sinn machen. Ich bin zwar ganz hinten dabei, aber die fallen auch mehr auf, weil da ist kein Trubel mehr.
Ja, aber ist doch schön. Dann läufst du alleine durchs Bild, nur mit dem Shirt. Das ist perfekt.
Sozusagen, ja.
Wann hast du vorzulaufen?
Ja, ich habe noch gar keinen rausgesucht, weil ich irgendwie nicht so richtig die den richtigen Timeslot finde, aber irgendwie so Hochsommer irgendwann, denke so Juli, August, so in die Richtung.
Ja, da, wo es dann am einfachsten ist, ne, im Sommer.
Es kommt ein bisschen drauf an. Es ist relativ kalt in den Seen trotzdem immer. Mhm. Und am besten ist schon mit Neoprenanzug zu schwimmen. Und das ist erst, wenn es eine gewisse Grenze hat und da drunter ist, dann darfst du mit Neoprenanzug schwimmen oder musst sogar. Und Neoprenanzug bedeutet halt, du hast eine gute Lage im Wasser, da ist viel gechillter. Und ich versuche immer, das schon zu optimieren, dass ich auch mit dem Neoprenanzug schwimmen kann. Mhm. Ja, mal schauen, wo das wird. Aber das finden wir noch aus. Und das heißt, ihr produziert das in dem Fall quasi mit einem Produzenten wahrscheinlich zusammen. Ja. Ja. Nicht bei euch in der eigenen Bude.
Nee.
Also Grundstücke außenrum noch kaufen und kurz ein lebensmittelproduzierendes Unternehmen eröffnen mit wahrscheinlich tausenden Lizenzen und ganz üblen Regularien.
Das ist ja in Deutschland super einfach, Lebensmittel herzustellen oder denk auch Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Also, da haben wir gesagt, das ist, ist eine Vision für die Zukunft, definitiv. Mhm. Aber das ist ja natürlich jetzt am Anfang super, wenn du das mit Partnern zusammen machen kannst, die alles vorhalten, was es braucht.
Und was ist dein Setup? Bist du da alleine? Hast du da Mitgesellschafter? Machst du das Fulltime? Bist du operativ tätig? Bist du eher so, hey, ich gebe ein bisschen Rahmenbedingungen? So aus einer Unternehmensperspektive gefragt.
Also das ist jetzt wirklich Startup voll und ganz. Wir sind zwei Gesellschafter. Unser Founding-Team besteht letzten Endes aber aus 5 Leuten.
Ja.
Das ist halt einmal Video, Fotograf, Marketing, Influencer, Koordinierung und mein Hintergrund ist letzten Endes Vertrieb, Logistik, Finanzen von meinem Partner. Das ist der ganze Ernährungshintergrund, die Zusammenstellung der Produkte. Mhm. Das ist aber dann auch Marketing und Vertrieb.
Mhm. Komplett logisch. Spannend.
Ja, so und ich bin halt operativ tätig, klar. Ganze Shop-Betreuung, Logistik installieren, weil die Logistik haben wir bei uns hier im Haus.
Das macht es einfacher. Das
macht es viel einfacher.
Das heißt, ihr habt schon ein paar Paletten von dem Pulver bei euch rumstehen?
Ja, genau.
Also wir haben, und ist der Online-Shop schon live?
Der Online-Shop, der ist tatsächlich schon live, genau.
Das heißt, wir werden die hier mal in die Shownotes verlinken. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
Absolut, gerne. Perfekt, genau. Also Stand jetzt, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, haben wir einen Geschmack online, das ist unser Silky Choc. und 100% Schokolade. Mhm. Schmeckt richtig gut. Und werden jetzt, die Produkte sind gestern eingetroffen, auch noch Vanille hochladen und ein neutrales Whey, also komplett geschmacksneutral, Krass. Was ideal ist zum Kochen und Backen.
Das heißt, das haue ich dann in meinen Marmorkuchen rein?
Ja, sehr gerne, genau.
Um den Zucker wieder ein bisschen beizufügen.
Ja, oder die Proteine.
Ja, genau, oder die Proteine, ja,
das stimmt. Ja nicht, deswegen.
Ich muss schon sagen, wenn ich viel trainiere, wir müssen jetzt mal dann auch wir zwei sprechen, wie ich dich noch persönlich supporten kann. Weil ich sauf das Zeug ja jeden Tag und ich habe auch ein bisschen Reichweite, kann ich auch mal kurz die Kamera umdrehen und hier sagen, hier kauf einfach das jetzt, Digi. Unterstütz mal die, sagen wir mal, die Community um die Cashflow Conference, damit die da auch vorankommen mit ihrem Business.
Absolut.
Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ist ein spannendes Thema und habt ihr irgendwelche konkreten finanziellen Ziele euch festgesetzt oder seid ihr jetzt, hey, wir geben jetzt mal Gas, wir pushen das mal raus auf den Markt und schauen, wo wir hinkommen oder habt ihr einen klaren Plan?
Also wir haben einen sehr klaren Plan. Mhm. Wir haben eine Zahl im Kopf, für die wir einen Exit geben. Mhm. Also so weit sind wir dann. Wir haben jetzt als Zahlen zum Beispiel drin, 70% des Umsatzes, der soll komplett wieder rein, oder sagen wir 70% des Gewinns Betrag. Wollen wir komplett investieren ins Marketing, um da einfach unglaublich schnell wieder zu wachsen. Mhm. Wir haben den Vorteil, dass wir ja beide noch andere Unternehmen haben, die unsere Lebenshaltungskosten decken. Deswegen wollen wir zusehen, dass wir in dem Startup möglichst schnell wachsen. Ja. Das Ganze dann eben über diese Marketingausgaben und alles wieder reinvestieren ins auch Personal. Und da sind halt die Marketingleute echt die wichtigsten.
Mhm. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Sehr spannendes Thema. Das bedeutet, du bist dann aufgestellt mit Immobilien, du hast Erfahrung im Hallenbau, falls jemand dich nebenberuflich buchen will, weil du hast ja noch 6 Stunden frei, habe ich gehört.
Deswegen
dann,
genau.
Hast du dein Solipack, was natürlich wahrscheinlich das Schwergewicht ist in deiner Finanzkalkulation aktuell. Und jetzt kommt noch Nuyu dazu. Haben wir da alles oder gibt es noch mehr zu holen bei dir?
Ich glaube, es gibt noch mehr zu holen. Das ganze Thema M&A, das ist natürlich auch extrem spannend gerade. Und da wieder auch mit Blick auf Cashflow ist das für mich ein Vehikel, wo ich jetzt auch viele Gespräche hatte, viel mehr angeschaut habe, einige Angebote auf dem Tisch habe aktuell, die dann in die Unternehmensgruppe passen.
Und das in die Solipack-Gruppe oder eher in die Nuyu-Gruppe?
Nee, in dem Fall eher in die Solipack-Gruppe. Also alles, was rund um Verpackungsmittel ist, egal ob das jetzt andere Händler sind, ob das Hersteller sind, andere Druckereien oder auch eher grafische Themen.
Vertikale Integration.
Ja, absolut, genau.
Einfach die Wertschöpfungskette Stück für Stück ein paar Prozent des EBITs dazu holen.
Ja, ganz genau.
Cool, finde ich mega spannend und finde ich auch super cool, weil viele glauben ja, sie können niemals in ihrem Leben entweder was gründen oder was übernehmen, aber es ist doch viel einfacher, als man denkt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und ich finde die Perspektive immer toll, wenn jemand da ist, der das relativ unemotional und ohne sich selber in den Himmel pushen zu müssen, so wie du das sehr sympathisch machst, erzählt, weil ich auch gerade ein Buch auf dem Tisch liegen habe, Don't Build, Buy a Business. Du machst jetzt gerade beides. Ich glaube, der Unterschied ist aber, dass du bei deinem Nuyu auf eine Erfahrung jetzt zurückblicken kannst und Strukturen und Systeme und viele Learnings hast, wie man Mitarbeiter führt, wie man das aufbaut, wie man das strukturiert, Product Market Fit, ganz wichtiges Thema, Marketing und so weiter. Ist natürlich ein Vorteil. Das ist gar nicht so richtig Build, weil du halt das, du bringst schon so 70% von der Struktur mit und das läuft dann schon, ja. Deswegen spannend, dass du da auch unterwegs bist und weitermachst in dieser Geschichte. Hast du Pläne, jetzt kommen wir in die Tiefe, musst du auch nicht sagen, aber hast du Pläne, dich da quasi obsolet zu machen als Geschäftsführer, dass du quasi sagst, hey Solipack-Gruppe, hole ich mir mal ein GF rein, weil jetzt habe ich dann nächstes Jahr noch vier Dinger drunter strukturiert unter meine Töttmann-Holding oder was auch immer das nachher deine Konstruktion sein mag und ich möchte die Operations eher ein bisschen weglassen. Hast du da irgendwelche Ambitionen?
Ich glaube, diese Ambitionen, die ergeben sich dann irgendwann von alleine. Denn wenn wir jetzt, wenn ich jetzt mal weiterdenke auf, weiß ich nicht, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wie auch immer, und es sind dann eben genau unter der Holding diverse Unternehmen in der Gruppe, die halt über Zukäufe dazugekommen sind, behaupte ich, auch dann sind meine 24 Stunden einfach ganz anders gelagert und viel, viel intensiver, dass ich das gar nicht mehr in dem Umfang machen kann. Mhm. Schon jetzt ist es so, dass ich mich im Tagesgeschäft der Solipak zu, ich würde sagen, 90% rausgenommen habe. Ja. 10% bleiben immer noch für ja, Personal und diverse andere Dinge. Aber das war so ein bisschen mein Antreten direkt nach Übernahme, dass ich gesagt habe, ich...
Du hast es jetzt auf jeden Fall geschafft, dass du nicht mehr die Paletten selber packst.
Absolut, das mache ich nicht. Das könnte ich auch machen, das können die Kollegen besser.
Ja, wahrscheinlich, bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube auch, dass es, glaube ich, ein großer Vorteil ist, dass du da quasi in der Produktion noch am Start warst.
Ja.
Weil dir erzählt halt auch keiner was. Hey Kevin, ich schaffe nur 10 Stück am Tag. Dann sagst du, nee Bruder, ich schaffe 10 Stück in der Stunde.
Ja.
Let's go.
Ja.
Also ist schon durchaus hilfreich und finde ich auch sehr spannend.
Ich habe alles gemacht. Ich habe auch während meiner Schulzeit hier Akkordlohn gemacht. Also ich habe wirklich komplett Produktion, Basic angefangen und alles.
Weißt du deinen ersten Stundenlohn noch?
Oh, Stundenlohn weiß ich nicht mehr. Den müssen wir jetzt hochrechnen, aber ich habe bekommen pro gepackten Karton 77 Cent. Mhm. Und
Das heißt, die Bezahlung war aufgrund von Output.
Ja, genau.
Das heißt, du hast früh gelernt, mehr Output, mehr Geld.
Ja.
Und gutes Learning, gut. Oder?
Ich glaube, es waren so 14, 15 Euro die Stunde.
Boah, das ist aber viel für damals.
War für Schülerjobs war schon nicht schlecht, ja.
Ich habe nämlich meinen ersten Job, da habe ich so Blisterverpackungen gemacht für Gardinenstangen und Gardinenstangenhalterungen. War ein richtig geiler Job. Und habe ich zufällig gefunden und ich hatte 5,60 Euro Stundenlohn.
Krass.
Ja.
Ich habe meine erste Rechnung habe ich geschrieben, habe ich letztes Mal auf LinkedIn erzählt, auf Harry Potter Briefpapier. Da war ich, glaube ich, 12 Jahre alt oder so und habe an einem Reitstall, wo ich gerne war, therapeutisches Reiten begleitet für 2 Euro die Stunde.
Fair enough.
Also war gut. Also ich habe mir immer irgendwas gesucht.
Finde ich geil. Richtige Einstellung. Und da hat es ja auch irgendwie ein Ergebnis jetzt produziert bei dir, voll. Kevin.
Ja.
Cool. Mega spannende Geschichte. Jeder, der jetzt Bock hat, den Kevin noch mehr kennenzulernen, kommt gerne auf die Cashflow Conference. Die findet statt dieses Jahr in Frankfurt. Wir werden größer und geiler. Es gibt sogar Feuer in der Halle, also absichtliches Feuer. Und zieht es euch rein. Ich glaube, es wird sehr lustig und es wird sehr informativ. Es war letztes Jahr schon total krass, was für ein nettes Publikum da auch war. Also für uns war es ja auch ein bisschen so ein Try and Error. Wir hatten es noch nie gemacht und da waren da irgendwie mehr als 4.000 Leute. Dieses Jahr werden es eher so 8.000. Das heißt, es wird relativ voll und die Tickets werden irgendwann aus sein. Das heißt, wenn du noch keins hast, besorg dir gerne mal schon eins für dich, deine Freunde und Bekannten. Weil unser Ziel ist, wie am Anfang erwähnt, viel Curry zu produzieren und möglichst viele Leute da auf dieser Reise mitzunehmen. Kevin, hast du zum Schluss noch irgendwas, was du sagen möchtest oder hast du alles erzählt?
Ich freue mich wahnsinnig auf die Cashflow-Konferenz. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ich habe noch vieles zu erzählen, aber das möchte ich doch lieber eher auf der Cashflow-Konferenz erzählen.
Guter Verkäufer.
Ja, genau. Deswegen würde ich mich freuen, möglichst viele von euch da zu sehen.
Cool, dann kommt gerne vorbei und scheut euch nicht, den Kevin einfach anzusprechen. Oder auch mich oder auch alle anderen Speaker, die sind alle da und wollen auch angefasst werden. Manche intensiver, manche weniger intensiv, je nach extro-introvertiert Typus. Aber jeder darf jeden ansprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir sind da keine Exklusivveranstaltung, wo Könige und Untertanen sind, sondern alle sind gleich. Wenn da jemand ist, der ist spannend, einfach hinlatschen. Hey Kevin, ich habe deinen Podcast gehört. Finde ich cool. Dann freut sich der Kevin und ihr freut euch, weil ihr einen Kontakt gemacht habt und nutzt diese Chance. Also, wir sehen uns spätestens bei der Cashflow Conference. In diesem Sinne, vielen Dank dir, Kevin, und bis bald.
Danke dir. Mach's gut, Tobi. Ciao.